SRF 1.
SRF 1.
Donnerstagabend nach der 9. Es ist Zeit für unsere Mundart-Sendung «Schnabelweit». Und heute, 20. November, haben wir etwas zu feiern. Nämlich den 70. Geburtstag von einem der grossen Schweizer Mundart-Autoren, Ernst Burren. Seit Mitte der 70er Jahre publizierte Ernst Burren regelmäßig seine Mundart-Geschichten und Gedichte. Literatur ist also ein wichtiger Stützpfeiler von seinem Leben. Und ein anderer Stützpfeiler ist Schutten. Aber der Ernst Burren hat überhaupt kein Problem damit, die zwei Welten, eben Literatur und Schutten, zusammenzubringen. Zum Beispiel, wenn er vom grossen Fußballer Lionel Messi schwärmt.
Messi ist für mich der Tschechow von der Schüttler. Was mich an dem fasziniert, erstens ist einer, der nicht gut aussieht, wie der Cristiano Ronaldo oder so. Und er ist aber einem sehr sympathisch, geht einem sehr noch, irgendwie so. Obwohl man ihn nicht kennt. Ja.
Der Lionel Messi, also der Tschechow von den Schüttler, und der russische Schriftsteller Anton Tschechow ist neben dem Lionel Messi eins der grossen Vorbilder von Ernst Burren. Ein Porträt von Ernst Burren und von seiner Literatur gehören sie dann unter anderem heute Abend in der Sendung «Schnabelweit». Marietta Tomaschett am Mikrofon.
Dürfen wir mit dem Mikrosack in Gopko-Posten gehen? Oder im Tram neben jemandem sitzen, wenn alles leer ist vorne dran? Dürfen wir von der Pizza den ganzen Rand im Teller liegen lassen?
Ich glaube, das dürfen wir nicht und da halte ich mich auch dran.
Dürfen wir, wenn man gefragt wird, wirklich sagen, wie es einem geht? Und auf die Frage, hey, was denkst du gerade, die Antwort geben, das sei privat. Dürfen wir an der Swingerparty auf dem Sieben stehen?
Ich glaube, das dürfen wir nicht und da halte ich mich auch dran.
Darf man bei Titanic laut lachen ganz am Schluss? Oder beim Begrüßen sagen, für mich bitte kein Kuss? Darf man sein Gacki auch auswärts laut die Schüssel plumpsen lassen?
Ich glaube, das dürfen wir nicht und da halte ich mich auch dran.
Darf man zu einer Schwangeren sagen, grüezi miteinander? Ist das kein Problem, ausser man schüttelt beide die Hand?
Darf man mit so blöden Witz aufs Publikum losgehen?
Ich glaube, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran.
Darf man in so einem Liedli singen, was man will?
So mit Kotzen, Schiessen, Ficken und Lästern über Gott.
Darf man sagen, ihr seid selber schuld, wenn ihr Angst und Specht wollt haben?
Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran.
Mundart Musik. Mundart-Geschichten und Mundart-Wörter. Und zu der Mundart-Sendung «Schnabelweit» gehört auch der «Schnabelweit-Briefkasten», wo unsere Mundart-Spezialisten Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen, also von Ihnen, beantwortet werden. Heute gibt es von Christian Schmutz Antworten auf Wörter wie «der Hundenläuten», «Blätznocken», «Brümsch» und «Segons». Die erste Frage kommt von Gregor Stirnimann aus Glockhausen im Kanton Zürich. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass es in unserer Sprache viel unlogische Abkürzungen gibt. Zum Beispiel sagt er, ein Konzentrationslager sei nicht ein KZ, sondern eigentlich ein KL. Und tatsächlich hätte man im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager KL gesagt. Ist das richtig, Christian Schmutz?
Ja, tatsächlich ist KL dann noch gebraucht worden, und wäre logischer, L für Lager. Und KZ, ja, das schudert uns heute. Aber die Frage ist, wie wollen wir das korrigieren? Die Kommunikation, die futiert sich so um richtig und falsch. Man muss ja nur verstehen. Und wenn sich KZ eingebrannt hat, weil das gewissen Leuten lieber ist, dann kann man das den Leuten, die es übernehmen, nicht mehr so verbieten. Man kann sagen, das ist das Gleiche wie SMS schreiben, das ist eigentlich auch unlogisch. Das heisst Short Message System und wir schicken ja nur eine kurze Nachricht und nicht das ganze System. Aber wenn ich würde sagen, ist ja kein Problem als SM, weil das logischer ist, ja, dann würde das die Welt auch nicht verändern. Und die anderen würden im höchsten auslachen, weil SM ja auch etwas anderes kann heissen, Sadomaso oder so. SM verschicken wirkte sicher ein bisschen komisch.
Gibt es da gerade noch andere so unlogische Abkürzungen?
Ja, der Berner Schuhclub IB kommt mir in Sinn. So wie man es schreibt und Leng aus Young Boys ausspricht, müsste man ja eigentlich YB aussprechen. Das sieht aber definitiv niemand.
Aber eben, mit dem müssen wir leben, da können wir gar nichts dagegen machen. Das ist so.
Ja, tatsächlich. Also, vielleicht dann, wenn ein neuer Name sich entwickelt, dann müsste der halt vielleicht auf die logisch richtige Form pochen und die ja möglichst häufig brauchen. Aber wenn sich etwas Unlogisches schon fix in den Köpfen und in der Sprache der Leute verankert hat, dann ist es für die meisten halt schon so logisch und passend, dann kann man es nicht mehr ändern.
Die Mutter von der Elisabeth Streit-Hartmann ist in Küblis im Prättigau im Kanton Graubünden aufgewachsen. Sie hat ihren Kindern gesagt, sie sollen nicht immer Hunde lüten. Und die Frauen sind als Blätznocken beschimpft worden. Von wo kommen die zwei Begriffe?
Gerade letzte Woche haben wir hier das neue Prättigauer Dialektbuch vorgestellt. Und Hundeläute und Blätznocken sind beide da drin. Der Hundeläute, das sei die Gewohnheit der Kinder, am Tisch die Beine zu schwingen. Und Blätznocken, das ist einfach ein Schimpfwort für Frauen. Da haben wir also eine Bestätigung, aber eine Erklärung gibt es leider nicht im Prättigauer Buch.
Also ist es ein Vorteil, bei der Schnabelweide anzufragen. Gibt es da Erklärungen zu diesen Wörtern?
Ja, den Hundenläuten, manchmal schon am Wetterläuten, das heisst, sitzend die Beine schwingen und gibt es nach Idiotikon im Appenzellerland, Schweiz und zu Graubünden. Dass man von Läuten redet, ist verbunden mit der Bewegung von diesen Beinen, wenn man vergleicht mit dem Kallen in der Glocke, also mit dem Glockenschwengel. Hunde auf der anderen Seite, die haben viel bildliche, meistens negative Bedeutungen, also wie ein dummer Hund oder so. Hier bei den Hundenläuten, da ist der Hund einfach etwas Banales, etwas Alltägliches. Ah, und bei Leuten im Zusammenhang mit Hunden, da kommt man noch den Pavlov in den Sinn. Die Konditionierung vom Hund, die das Läuten vor dem Fressen den Speichelfluss anregt. Und mit der Zeit gelustet er sogar beim Läuten, auch wenn es nichts zu fressen gibt. Das könnte ja hier eigentlich auch passen, aber leider hat der Pavlov sein berühmtes Experiment erst 1905 gemacht. Und der Hundenläuten ist sicher älter und darum eben so etwas Längwilliges, etwas Banales.
Ein Zufall also. Und wie ist es beim Wort Blätznocken?
Ja, da ist zuerst mal Nocke, Nocki oder Nock als Schimpfwort für Frauen und für Männer. Es geht zurück auf Nock, das ist eine Abkürzung, ein Obername von Jakob. Das gibt es häufig, dass so Personennamen oder Obernamen sich zu Schimpfwörtern entwickeln. Bist doch ein Jocki. Das steht ebenso der Jakob dahinter, eben bei Nocke und Jocki. Beide Noten der Jakob und beides so ein bisschen beschränkte, ein bisschen einfache Personen. Der Blätz, der ist so eine Lumpe oder ein Flick, wo man noch aufnäht. Oder allgemein ein flaches Stückchen. Also ein Blätz ist meistens ein bisschen schäbig. Und hier könnte die unspektakuläre Arbeit vom Flicken das ein beschränkt einfacher von den Nocken noch verstärken. Darum ist so eine Frau im Prättigau eine Blätznocke.
So, mit zwei Ortsnamen schliessen wir ab. Der Paul Wirth von Bischofszell im Kanton Thurgau, der kennt die Orte Terzen, Quarta und Quinta. Das ist der dritte, der vierte und der fünfte. Im geografischen Lexikon der Schweiz hat der Herr Wirth gefunden, dass es auch Brümsch und Segunds gegeben hat. Aber diese Orte, die findet er auf keiner Karte. Sind die verschwunden?
Nein, aber der Paul Wirth hat schon etwas Spannendes herausgefunden. Vor Abständen braucht man hier offenbar latinische Ordnungszahlen. Der erste, der zweite, der dritte und so weiter. Auf Latinisch eben Primus, Secundus, Tertius und so weiter. Bei der Musik ist ja das auch so. Abstände von einem Ton zum anderen sind Intervall. Und die ersten 8 Intervall heissen Prim, Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Septim und Oktav.
Und was haben jetzt die Musikintervall mit diesen Ortsnamen am Wallensee zu tun?
Ja, da gibt es Terzen, das kommt von Tertium. eine Quarte von Quartum und schliesslich Quinte von Quintum, eben der fünfte Ort. Und jetzt eben konkret noch die Frage nach dem ersten und zweiten Ort. Das ursprünglich Primsch von Primus, das liegt südlich von Wallenstadt und heisst heute Brünsch. Und das ursprünglich Segunz von Segundus heisst heute ganz kurz Gunz. Die Namen übrigens gehen dann nicht zurück auf die alten Römer, sondern das sind nummerierte Besitzungen vom Stift Chur im Mittelalter. Das Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen erklärt, dass die Güter dann spätestens im 13. Jahrhundert vom Stift Chur ans Kloster Pfäffers gegangen sind.
Von unlogischen Abkürzungen bis zu den zwei St. Galler Dörfern, die heute Brünsch und Gunz heissen, das war der Weg vom heutigen Briefkasten. Wenn auch Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns die entweder auf einer Karte an SRF 1 Schnabelweit 8042 Zürich, SRF 1 Schnabelweit 8042 Zürich, oder Sie schicken die Antwort in einer E-Mail an die Adresse mundart.srf.ch, mundart.srf.ch.
Sitzen auf der Gasse ohne Reisepass. Da kommt der Polizist und fragt, was ist denn das denn? Drei Chinesen mit einem Kontrabass. Der eine, der rennt davon, der andere tut es so, als wäre er völlig dumm. Der dritte stellt sich stumm. Rumänen mit einem Kontrabass. Sitzen auf der Gasse ohne Reisepass. Da kommt der Polizist und fragt, was ist denn das denn? Drei Rumänen mit einem Kontrabass. Der Kind ist nicht mehr gesund, der zwei vermisst sie jung. Der dritte tut es so, als wäre er erst gerade gekommen. Ganesen mit einem Kontrabass, sitzen in der Kiste ohne Reisepass. Da kommt der Polizist und fragt, was ist denn das? Drei Ganesen mit einem Kontrabass. Der eine macht gerade auf, der andere schluckt sein Stoff. Der klärt den Polizist. Witziger Tourist, Chinesen wie man Kontrabass. Vier Kubaner mit man Kontrabass. Fünf Tschetschenen mit man Kontrabass. Sechs Tamilen mit man Kontrabass. Zehn Albaner mit man Schweizer Pass. Und bei all dem Uhrenglied finden keinen mehr seine Papier. Der Bulle wird ganz bleich, auf ihn zählt er sich. Drei Chinesen mit einem Kontrabass, sitzen auf der Gasse ohne Reisepass. Da kommt der Polizist und fragt, was ist denn das? Drei Chinesen mit einem Kontrabass, will sie von irgendwo. Irgendwie daher kommen, es wäre ohne all die Leute, das Land mit der Tod.
Stopp, der Schoppers und die drei Chinesen. Sie hören das SRF 1 und in der Mundartsendung Schnabelweit kommen wir jetzt zu einem ganz speziellen Mensch. Seit 44 Jahren publiziert er Mundartbücher, länger als jeden anderen Mundartautor. Und der Herbst ist sein 26. Buch rausgekommen mit dem Titel «Noch einisch auf die Malediven». Und heute feiert er seinen 70. Geburtstag. Happy Birthday also für den Solothurner Schriftsteller Ernst Burren. so berühmt wie beispielsweise Pedro Lenz ist er zwar nicht geworden mit seinen Mundartgeschichten, aber für die heutigen Mundartautoren ist er eines der grossen Vorbilder. Der Ernst Burren hat einen unverwechselbaren, witzigen, aber auch berührenden Schreibstil geschaffen. Was der ausmacht und was der Ernst Burren über Literatur und Schutte zu sagen hat, hören Sie jetzt im Porträt von Markus Gasser.
Die erste Geschichte im neuen Buch von Ernst Burren heisst «Die Rettissima». Und in dieser Geschichte steckt für mich schon alles drin, was die Literatur von Ernst Burren so besonders macht.
Tante Lea hat mir gestern Morgen angerufen und ganz aufgeregt erzählt, sie habe in der letzten Nacht etwa am 10. Garten rausgeschaut und ein grosses schwarzes Tier gesehen, mit einem langen Schwanz. Dann sei ihr in den Sinn gekommen, das Tier könnte der Panther sein, der jetzt hier im Bernbiert in den Wäldern rumläuft. Die Lea hat der Polizei angerufen. Sie hat den Garten ausgelüchtet und der Panther war nicht mehr rum. Sie hat mir dann verraten, dass sie etwa 3 Monate mit ihrem Leben Schluss mache. Sie hat jetzt alles noch selber organisiert.
Jemand erzählt von jemand anderem. Ein innerer Monolog über das Leben von Verwandten oder von Bekannten und natürlich auch über das eigene Leben, das ist die Grundanlage von praktisch allen Geschichten, die der Ernst Burren seit seinen Anfängen Ende 60er, Anfang 70er Jahre geschrieben hat. Wir sind als Lesende immer direkt bei seinen Figuren. Wir schauen die Welt mit ihren Augen an. Warum immer der innere Monolog Ernst Burren?
Ja, ich kann einfach am besten so schreiben, wenn ich monologisch schreibe, dann, ich glaube, es kommt viel aus der Seele raus. Und wenn ich das höre, dann stimmt es nachher irgendwie für mich auch. Oder dann kann ich sagen, nein, das sagt jetzt der nicht, die Stimme. Oder? Weil die Figuren sind ja eigentlich die meisten alle erfunden. Sie sind ja zusammengesetzt aus schon vielen Sachen, die ich vielleicht gehört habe, der Erinnerung und so. Aber nachher kann ich irgendwie das für mich selber feststellen und sagen, mal, jetzt stimmt es, die Figur steht jetzt und so.
Die Leute, die hier reden, mit denen will man meistens nicht unbedingt tauschen. Die sind in verfahrenen Lebenssituationen, sind auswegslos verfangen in einem Konflikt oder haben einen groben Fehltritt gemacht oder sie haben einfach keine Chance auf einen Platz an der Sonne in unserer Welt. Oder eben, wie in der Geschichte Rettissima, es geht um den Tod von jemandem. Und trotzdem hat man die Figuren meistens gern. Also mir geht es immer so. Wie kann denn das sein?
Ich glaube, es muss gleich durchkommen, als man halt die Leute gerne hat, dass man die Menschen gerne hat, dass man sich gleich nicht verletzt wird. Und ich hatte auch noch nie eine Reklamation gehabt. Aber ich glaube schon, was man merkt, die Leute haben einfach ihre Probleme, aber es sind die Menschen, die etwas im Leiden, die über etwas nicht wegkommen.
Er selber ist im Dorf und er lebt eher ein Aussenseiter, sagt er, auch ein Einzelgänger. Aber im Kern ist der Ernst Burren ein Menschenfreund. Auch wenn seine literarischen Figuren manchmal üble Gesellen oder jämmerliche Gestalten sind. Wegen dieser Form vom inneren Monolog hat der Ernst Burren auch schon Probleme bekommen, weil man ihn als Autor mit seinen Figuren verwechselt hat.
Es ist häufig schon passiert, dass ich fast ein bisschen angegriffen worden bin und dann haben wir erklären, was Rollenprosa ist und sie meinen auch, wenn ich eben auch von alten Frauen schreibe und alles, das sind einfach 1 zu 1 mehr, oder? Und eine Kollegin hat mir auch mal gesagt, wenn man denkt, dass das die ist und so. Und habe ich gesagt, ja, jetzt musst du einfach hören, ich habe auch meine Probleme, aber die habe ich jetzt nicht.
Natürlich darf man den Autor nicht einfach mit seinen Figuren gleichsetzen, aber interessant ist gleich, egal über welche von seinen Geschichten, dass man mit dem Ernst Burren redet, jedes Mal sagt er, das ist mir dort passiert, das hat mir der oder die erzählt, das habe ich dort und dort gelesen. Seine Geschichten gehen immer auf reale Ereignisse zurück. Aber er überträgt die Realität nicht einfach direkt in eine Geschichte, sondern immer verfremdet, abgeändert. Auch zum Beispiel hier in dieser Passage aus der Geschichte «Die Rettissima».
Der Randereck, der uns Mineralwasser bringt, hat mir gestern erzählt. Ich habe kürzlich eine Frau angerufen, er soll die leeren Harassen holen. Wenn er das nächste Mal vorbeikomme, sei ich sie nicht mehr da. In 2 Tagen komme ich einer von der Exit.
Das ist so typisch Ernst Burren. Der Pragmatismus, der furztrochene Realismus. Der Getränkehändler soll doch bitte schon die leeren Harassen abholen. In 2 Tagen komme ich einer von der Exit vorbei und nachher sind sie dann nicht mehr da. Zwischen dem von der Exit und dem Getränkehändler gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Mit beiden hat die Frau einfach eine Geschäftsbeziehung. Das tönt fast wie ein Witz, aber es ist nichts anderes als die Tragikomik vom Alltag, wenn man sie ohne Melancholie anschaut. Geschichten vom Ernst Burren lesen kann man das ein bisschen als aktive Lebenshilfe verstehen.
In dem Sinn kann man es vielleicht so auffassen, ja. Ja, es ist das Gröbste weghilft.
Es hilft einem auch über das Gröbste weg, weil es ein Vergnügen ist, Menschspuren seine Geschichten zu lesen. Man kann lachen, auch wenn das Lachen nicht so richtig fröhlich will werden.
Letzte Woche hat mir eine Frau gesagt, sie hat jetzt die neue Geschichte gelesen und sie ist manchmal traurig. Und wenn sie dann gleich lachen musste, hat sie sich fast geschämt.
Er ist natürlich auch ein hintergründiger Humorist, der Ernst Born. Nehmen wir als Beispiel für das nochmal gerade die Geschichte «Direttissima», wo die Tante Lea eben mit Hilfe von Exit aus dem Leben geht.
Die Schwester von der Lea, Bernadette, ist furchtbar zuwider, dass die Lea um zu töten nicht mehr weiterleben will.
Um zu töten nicht mehr weiterleben, will Lea. Ein Sprachspiel beim Wort genommen, sozusagen. Sättige Wortwitz, sättige Realsatire findet man immer wieder in den Geschichten von Ernst Born. Angefangen hat seine literarische Laufbahn Ende der 60er Jahre. Er hat zwar schon als Gymnasiast und Seminarist literarisch geschrieben, aber sein Erleuchtungserlebnis hat er mit etwa 25 gehabt, wo er schon als Primarlehrer geschafft hat. Bis dann hat er eigentlich Hochdeutsch geschrieben.
Ich habe aber erst richtig darauf reagiert, mit selber Mundart zu schreiben, wo ich Mäckie Mal seine Gedichte und Marti seine Gedichte aufgeführt gesehen in Bern, in einem kleinen Theater, ich weiss nicht mehr in welchem. Und dann bin ich nachher heim und ich bin richtig begeistert gewesen. In dieser Nacht, glaube ich, ein halbes Schulheft voll selber geschrieben, das sind nachher meine ersten Gedichte gewesen.
Der Kurt Marti und der Ernst Eckima, zwei Berner, haben damals die Mundartliteratur aus dem Heimatdecken, aus der Blumen, der Trögli-Lyrik, wie man so sagt, rausgerissen. Modern Mundart, hat man dem gesagt. Und das war ziemlich umstritten gewesen, von den einen gefeiert worden, von den anderen angefindet worden. Im Solothurnischen hat man die Mundartlyrik damals am Staatsdichter Josef Reinhardt gemessen. Und diesen Kriterien haben natürlich die frechen, angriffigen Gedichte von Ernst Born überhaupt nicht genügen können. Sein erster Gedichtband von 1970, «Dafür oder wieder», ist darum von vielen abgelehnt worden.
Vor allem von älteren Lehrern, die so eigentlich unheimlich böse wurden. Und ich weiss noch, einer hat mal gesagt, das ist nur Material und mach jetzt endlich etwas daraus und das ist noch nichts. Mhm. Er hatte einfach keine Ahnung, was das auch Gedicht sei. Was, da war halt Josef Reinhardt dann noch eine unheimliche Grösse gewesen. Und das war fast wie ein Verrat für die Leute, die Freunde waren von Josef Reinhardt.
Aber er hat sich nicht beirren. Schon in seinem zweiten Buch, «Schon wieder Sonntag», von 1971, hat er dann seinen ureigenen Stil vom inneren Monolog gefunden. Was war denn eigentlich sein Antrieb zum Schreiben?
Am Anfang war es ziemlich so. Dann habe ich schon noch so halb gedacht, ja, mit Literatur muss man das drin liegen, dass man hier Leute politisch beeinflussen kann. Und wenn man halt jung ist, glaubt man noch so etwas. Das würde ich schon lange nicht mehr glauben. Eben, ich habe gerade letztens zu einem Kollegen gesagt, manchmal denke ich, es ist auch doch alles für nichts. Und andererseits sehe ich bei mir selber, dass mich einfach mein Bewusstsein beeinflusst. Und dass ich vom Tschechow viel Einblick bekommen habe, was so in dieser menschlichen Seele alles abläuft. Und wenn mir das auch mal gelingt, in einer oder der anderen Geschichte, würde ich zeigen, dass da der Mensch eigentlich für ein Ungeheuer ist, manchmal, nicht nur. Aber der ist auch schon etwas erreicht.
Das Ungeheuer von der menschlichen Seele, das hat der Ernst Born tatsächlich ausgelotet, immer wieder und bis heute in seinen Gedichten, Hörspielen und vor allem eben Erzählungen. Zwischendurch war er fast der Einzige, der Mundartliteratur geschrieben hat in den 70er und 80er Jahren. Dann kam eine Phase mit viel Erinnerungsliteratur auf Mundart gekommen. Und dann, so nach der Jahrtausendwende, dann war Mundartliteratur plötzlich wieder in gewesen. Angefangen hat es mit der Slam-Poetry-Szene, der Spoken-Word-Szene, also mit literarischen Texten, die für die Bühne geschrieben worden sind und live performt worden sind. Und inzwischen gibt es auch wieder viele Mundart-Bücher. Allein im Herbst hat es neue Bücher gegeben von Pedro Lenz, von Guy Carneta, von Machin Parter und eben auch von Ernst Born. Und das sind jetzt nur gerade die bekannteren Autoren, die ich genannt habe. Warum, Ernst Born, ist Mundart-Literatur plötzlich wieder so beliebt worden?
Ich glaube, Pedro Lenz hat eine grosse Rolle gespielt. Er hat so einen riesen Erfolg, oder? Und ich glaube, solche Figuren, die Pedro braucht, das ist fast wie der Messi im Schutten, oder? Da kommt man nachher ein Match schauen, wenn es auch nur ein Messi gibt, oder? Und er hat, glaube ich, viel bewirkt, wo sich positiv auswirkt.
Der Pedro Lenz ist für die Mundartliteratur eine Integrationsfigur wie der Messi im Schutten. einen schönen Vergleich, finde ich. Und ganz ein typischer Vergleich für einen Ernst Born, weil Schütten, das ist nebst dem Schreiben für ihn das Wichtigste. Immer wieder kommen in seinen Geschichten Schüttler vor, der Shakiri oder eben der Lionel Messi. Der steht über allem.
Messi ist für mich der Tschechow von den Schüttler.
Und oft die Frage, ob denn das Schreiben eher eine Lust oder eher eine Qual sei, kommt das erste Bild aus dem Fußball.
Wenn ich wieder mal dran bin und einen guten Lauf habe, wie im Schutten, oder, dann das ist es nicht eine Qual. Aber bis ich aber wieder dran gehe oder denke, ja, dann muss ich wieder so manche Wochen und oder muss ich für das da sein und dann stinkt es mir. Oder? Dann sammle ich auch kein Material mehr oder mache keine Notizen. Aber es braucht vielleicht zwei, drei Geschichten, wo ich denke, mal, das habe ich jetzt noch nicht gesagt.
Aber jetzt, nach der Publikation von seinem neuesten Buch, jetzt hat er noch keine neuen Geschichten in der Schublade. Er sei jetzt 70 und er hat ja wirklich geschrieben, was er wollte schreiben. Und er hat Angst, seine Geschichten würden plötzlich zu einer Fleissarbeit.
Weil es gibt viele Kollegen, die nicht alle denken, das wäre jetzt nicht mehr nötig gewesen, als er hier noch eins nachschiebt und so, oder im Alter.
Ja, wer meint er echt damit? Seine Antwort. Er will es nicht sagen. Egal. Er schaue halt sowieso viel lieber Champions League, als dass er stundenlang an eine Lesung fahre. Darum bleibt er zu oben noch meistens daheim in seinem Haus, zu Oberdorf. In einem Dorf in der Nähe von Solothurn. Zu Oberdorf, in einer Dorfbeiz, ist er auch aufgewachsen. Dort ist er seiner Lebtag geblieben. Und dort hat er selber ein Haus gebaut, wo er mit seiner 101-jährigen Mutter drin wohnt. Dabei sei er gar nicht so ein Dorfmensch, gar nicht so integriert im Dorf, sagt er. Er ging eher auf Solothurn, wenn er Leute sehen will. Zurück zu der Geschichte «Die Rettissima». Tante Lea, eben die, die mit Hilfe von Exit Schluss machen mit ihrem Leben, die hat immer «Die Rettissima» genommen in ihrem Leben. Die Nichte von der Lea, die uns die ganze Geschichte erzählt, die redet aber noch mit ihrem Mann über das Sterben. Und da in diesem ernsten und gleichzeitig eine Art bösartig witzigen Dialog kommt für mich nochmal der ganz typische Burren führen.
Wenn wir zusammen vom Tod reden, meint der Rolli immer, am schönsten wäre es, wenn wir beide am gleichen Tag gehen könnten. Wenn du zuerst gehst, komme ich sowieso schnell hinten nach, verspricht mir der Rolli immer. Aber ich denke, die halben warten wir es ab. Du hast manchmal versprochen und es nicht gehalten. Ich sehe es ja dann.
Ich sehe es ja dann, wer von uns zu wenig zuerst stirbt. Ein wunderbarer Widerspruch aus der Geschichte vom Ernst Born. Als nächstes hören wir eine ganze Geschichte aus dem neuen Buch von ihm, gelesen von einer bekannten Stimme, ausgezeichnet zum Ernst Born und seinem Solothurner Deutsch passt, nämlich die vom Solothurner Schauspieler Mike Müller. Zuerst gibt es Musik, nämlich der Tino Heiniger. Bis das Ende von dieser Welt.
Irgendeinisch weisch es, irgendwann versteisch es, du zwollst wissen und versteh, weisch es, du versteisch es nach dies nach. Du wasch Kumpel, du wasch rennen, wasch schon jeden Vogel kennen, du wasch Viertel Blut im Bach im Stahl. Mit dem Schaufel packen, schaufeln, nochmal schlafen, heiß zu jufeln, zuerst noch Nüsse und Esterbach am Land. Über das Brückli und die Stegen auf, wo die Gänge da sind, die Träger, du bist schwer, ich bin ein alter Mann. Dir ist gleich, wenn ich mich quäle, du willst jetzt auch mal befehlen, du sollst tragen und ich sage ja. Über die schmalen Mäuerli laufen, er will im Kiosk etwas kaufen, also meinetwegen Schokolade. Hey, du, hey,
ist eine Schnudernase. Ja, wir gehen noch zu den Hasen. Hey, wo bist du? Leg jetzt die Kappen an. Du willst alles, alles wissen. Du willst alles, alles verstehen. Irgendwann weisst du es, irgendwann verstehst du es. Du sollst wissen und verstehen, weisst du es. Verstehst du es nach deinem Namen. Hey, nicht mit den Fingern essen. Ich habe das Büchlein nicht vergessen. Ihr seid fertig, schau es nachher an. Mama, ja, die muss heute arbeiten, das Baby, ja, kommt doch schlafen, ja. Wir singen er noch das Lied vom Mann. Von dem Mann, der die Schiffe bauen, von den Leuten, die sich auch schauen, und den Tieren, die er im Schiff kam. Vom Herr, wo hat die Garten geschissen, wie es der hätte zu füllen bissen. Ja, heute kommen alle Lieder dran. Irgendwann weisst du es, irgendwann verstehst du es. Du sollst wissen und verstehen, weisst du es auch. Verstehst du es nach deinem Namen.
Die Mundartsendung Schnabelweit. Am Donnerstagabend da bei SRF 1. Noch einisch auf Malediva. Das ist der Titel vom neuen Buch vom Solothurner Mundartautor Ernst Burren. Eine Sammlung von Kurzgeschichten und Gedichten rausgekommen im Kosmos Verlag. Mit ein paar von diesen Geschichten hat die Hörspielredaktion von Radio SRF eine Hörspielsendung gemacht. Pünktlich auf den 70. Geburtstag vom Autor. Und diese Sendung wird dann morgen Freitagabend am 8. ausgestrahlt. Eine von diesen Geschichten senden wir heute schon und jetzt in der Sendung Schnabelweit. Sie heisst «Dreimal Rüebli» und sie wird gelesen vom Schauspieler Mike Müller.
Das ist sicher selten, dass sich zwei Menschen treffen, die sich verstehen, ohne viel miteinander zu reden. Aber bei uns ist das von Anfang an so gewesen. Dann, als ich China gelernt habe, war sie für mich lebenswichtig, weil genau zu dieser Zeit mein Grossvater ist gestorben und mit ihm seinem Tod ist für mich eine heile Welt zusammengebrochen. China hat mich gut verstanden und begriffen, dass ich depressiv war und nicht viel haben reden über alles Mögliche, was mir gar nicht wichtig war. China hat schon als junger Mensch die Leute gespürt und hat nie etwas Unüberlegtes gelaufen, für sich wichtig zu machen, so wie man das etwa mit anderen Leuten erlebt. Am schlimmsten war es mit der Rita, dieser Freundin, die ich vor der China kennt. Kaum sind wir mit anderen Leuten zusammen gewesen, hat sie einfach aufgetragen, bis man nur noch sie gehört. Nach einem halben Jahr hatte ich genug von ihr und habe Gott gedankt, dass ich die Stille in China gelernt habe. Mein bester Freund, Rainer, bewundert uns seit manchem Jahr, weil wir gut miteinander auskommen, ohne viel zu reden. Er sagt gang, die Frau und ich hätten weniger Krach miteinander, wenn wir nicht wegen jeder Kleinigkeit meinten, wir müssten alles zu Boden reden. Das ewige Gestürm bringt ja gleich nichts. Wir sind dann meistens nur verrückt aufeinander. Ja, zum Reinen gesagt, aber es ist schon nicht so, dass ich mich nicht wehre, wenn mir etwas nicht passt. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, dass man einander gut spürt. Etwa einmal muss man dann schon sagen, was man für Wünsche hat. Letzte Woche zum Beispiel hat die Frau vom Montag bis am Mittwoch zu allem einfach immer Rüebli gemacht. Sie hat sie zwar jeden Tag anders geschnitten, aber am Mittwoch habe ich dann doch gesagt, «Lass, China, ich habe eigentlich nichts gegen Rüebli und gegen dich habe ich schon gar nichts, aber ich hoffe, die Rüebli-Geschichte ist jetzt vorbei.» Die Frau hat sich dann gewehrt und gemeint, «Aber am Ende hat es doch auch noch Äpfel dazugegeben und am Dienstag die Bohnen und heute habe ich noch extra eine kleine Blumenköhle gekocht, dass es nicht ganz das Gleiche ist.» Weil ich gerne Gemüse habe, habe ich denen nichts mehr gesagt. Auch nicht, wo China am Donnerstag den Rest der Rüebli für die Suppe braucht. China schlägt ihrem Vater noch. Der hat auch nie viel, wenn er zu uns zu Besuch kommt. Meine Frau ist in unserem Block beliebt. Die Leute wissen halt, dass sie nicht gehen kommen lassen, was sie gerade hat vernommen. Und allen hilft, wenn sie es nötig haben. Frau Weber ist eine alleinerziehende Mutter. Sie ist vor etwa 3 Wochen zu der Frau gekommen und hat ihr erzählt, sie müsse nächstens auf Bern ins Spital wegen einer Hirntumoroperation. Ob wir in dieser Zeit ihren Sohn, den Stefan, würde zu uns nehmen. Sie habe keine Verwandten, die sie ihnen angeben könnte. Gina war sofort einverstanden und hat ihr versprochen, wir schauen auf jeden Fall zum Stefan. Wir haben aber nie gehört, dass die Frau Weber ins Spital hätte gehen müssen. Ein anderer Nachbar hat uns gestern gesagt, die Frau habe dann auch wieder ein bisschen getrunken gehabt. Dann erzählen sie alle so komisches Zeug. Wo die Kinder ausgeflogen waren, hat die Gina gerne wieder in einem Warenhaus gearbeitet, weil sie als jung die Verkäuferin gelernt hat. Aber sie hat sich in diesem jungen Team nicht wohl gefühlt, weil sie halt nicht so viel hat geredet. Dass es China überhaupt gibt, habe ich Antonio seinem starken Charakter zu verdanken. Als er 2 Jahre in der Schweiz war, hat er Sedit, meine Schwiegermutter, gelernt kennen. Wo der katholische Pfarrer hat vernommen, dass Sedit mit einem Italiener geht, ist er zu seinen Eltern heim und hat dem Edit den Kontakt mit Antonio verbieten wollen. Weil die Italiener, die junge Mädchen, nur wollen, für mitten ins Bett zu gehen. Und sie nachher lassen fallen. Aber der Antonio ist dann zu dem Pfarrer gegangen und hat ihm gesagt, er soll sich ja nicht noch einmal in ihr Verhältnis einmischen. Sonst gebe sie alle den Austritt aus der katholischen Kirche. Das hat der Antonio erst 10 Jahre später nachgeholt. Gina meint, wir sollten uns mehr um die Frau Weber und um Stefan kümmern. Der habe es auch nicht leicht mit dieser Mutter. Scheint, hat er die Hänge längere Zeit immer von Wärzen gehabt. Der Lehrer hat der Frau Weber mehr als einmal gesagt, sie sei doch mit dem Stefan zu einem Arzt. Aber die hätte das nie gemacht. Der Lehrer ist dann mit ihm zum Doktor gegangen und jetzt geht es dem Bub viel besser, weil er sich nicht gern für seine Hänge schämen muss. Ich habe zu der Gina gesagt, wenn du Kraft hast, anderen zu helfen, dann mach's doch. Das gibt dir mehr, als wenn du in einem Betrieb aufreiben musst. In der letzten Zeit denke ich mir manchmal, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht noch weniger miteinander reden als bis jetzt. Mit 50 sind wir dann doch noch zu jung, für einander nur noch anzuschweigen. Darum schaue ich jetzt manchmal mit der Frau zusammen nach der Tagesschau etwa einen Krimi. Wenn man so nebeneinander hockt, spürt man nämlich schon etwa, was andere möchte sagen.
Am See. Und beide gewusst grad, wie das weitergeht. Noch ein Gourmet-Haselnuss und noch ein Kuss und dann für Pizza ab in die Innenstadt. Ein bisschen weiter spielt ein DJ mein Lieblingslied, das Lieblingslied und unser Lieblingslied. Das ist morgen und du sagst, er gib mir raus, nochmal vor. Nochmal vor. Und wieder gesehen und weiter hin und immer, immer, immer mehr.
mir mit dir zu viel und überhaupt, du willst mich nicht mehr sehen. Und du bist weg, rund um die Welt, und ich hab geschafft in einer Bar und neben drauf paar Lieder gemacht. Doch wo ich zurückkomme an den See, hab ich dich gesehen und du lachst mich so wie früher an. Schau mich an, fragst, warum bist du gekommen? Und ich sag, gib mir alles nochmal von vor. Gib mir alles nochmal von vor.
Tabu, fantastik, eine Zürcher Oberländer Band ist das gewesen. Und der Hit von vorne haben wir gehört, ab der aktuellen CD «Hallo Hund». Eine Band und eine CD, wo im Moment viel darüber geredet wird hier in der Schweiz. Das machen auch wir hier in der Mundart-Sendung «Schnabelweit». Markus Gasser hat mit dem Mundart-Musikspezialisten Martin Schäfer die CD besprochen. Und die erste Frage an Martin Schäfer war, wer sind die Tabu fantastik überhaupt?
Eigentlich sollte das alte Bekannte sein. Also, mindestens in der Hip-Hop-Szene sind sie schon lange rum. Das ist effektiv nicht ihr erstes, sondern ihr viertes Album. Aber eben jetzt das erfolgreichste, das erste, das in einen grossen Vertrieb gekommen ist und darum dann auch schlussendlich auf Platz 3 von der Hitparade gelandet ist. Tabu Fantastic, das ist der Tabu Bucher, David Bucher, und sein DJ, der DJ Arts, alias Andreas Christen. Die sind, wie gesagt, seit Jahren zusammen als Team. Zum ersten Mal jetzt aber richtig mit Band, auch im Studio, mit Studiomusikern, mit Leuten von Zürich West unter anderem, sind sie ins Studio gegangen und haben eine sehr professionelle, vielseitige Platte eingespielt. Und wie gesagt, das hat sich für sie auf jeden Fall gelohnt.
Jetzt eben ursprünglich Hip-Hop, aber das, was wir hier gehört haben von vorne, das ist weit weg von Hip-Hop, das ist mehr Tradition Mundart-Pop, also so ein bisschen Weichen, Patent Ochsen ist mit Zinko oder auch sogar Plüsch. Und wenn man die ganze CD durchlässt, dann hört man viel Anklänge. Also sie ist sehr fein und vielfältig produziert, das hast du schon gesagt, mit vielen Chörli im Hintergrund oder mit einer feinen Trompete, die spielt, oder mit einer Lagerfeuergitarre. Also ganz viele Genres werden hier zitiert, aber am Schluss denke ich mir doch alles insgesamt recht brav und Mainstream. Teilst du die Meinung mit mir, Martin?
Ja, das ist, man kann sagen, der aktuelle, moderne Schweizer Dialektpop Mainstream, aber schon mit Wurzeln im Hip-Hop. Also es hat ein paar Stücke, wo der Tabu wirklich mehr rappt als singt. Es hat auch ein paar Reggae-Nummern. Es hat ein paar wunderschöne Balladen auch. Also die Absicht ist auch, wie eine Art Überblick zu geben über den Alltag, den Schweizer Alltag. Auch mit dem treffen sie sich ja mit dem allgemeinen Mainstream-Dialektpop. Also das ist ja wie ein Spiegel vom Schweizer Alltag.
Eben, reden wir mal ein bisschen vom Text. Singen tut er ja auf Zürichdeutsch, also er ist Zürcher Oberländer. Er hat jetzt nicht so einen markanten Dialekt, aber ganz klar einmal nicht Bern, was man da hört. Ich will, dass alles nochmal von vorne anfängt. Ich will, dass es nie vorbeigeht, dass es immer schön bleibt, so wie es ist jetzt. Also das ist für mich so ein bisschen zusammengefasst, die Message von dem Song, den wir gehört haben. Das ist ein typischer Song für Tabu Fantastic. Es geht um Liebesschmerz, um Sehnsucht, um durchgefestete Nächte und um den nächsten Morgen nach dieser Nacht und so weiter. Also das sind eigentlich deutlich Themen, die die Jungen und die ganz Jungen ansprechen, denkt es mir.
Das sicher, aber selber sind sie ja eben nicht mehr ganz so jung. Das heisst, sind eben die Sorgen von denen zwischen 20 und 30 oder gegen die 30. Also eben, man hat gerne das Werbe, wie es angefangen hat. Man würde gerne noch mal von vorne anfangen, aber gleichzeitig wird auch das Bewusstsein dringend durch. Es ist nicht mehr so, es ist nicht ganz alles so, wie es einmal war. Also, aber das hätte ich gern.
Es hat für mich auch stark noch etwas von einer Identitätssuche. Eben das Thema, das immer wieder kommt, ist das von unserer organisierten, ein bisschen bünzligen Alltagswelt, typisch Agglomeration eigentlich in der Aglo. Er schaut so ein bisschen auf einen Durchschnittsmensch, der sein Häuschen an einem Strössli will, wie es in einer Textzeile heisst. Und in anderen Texten beobachtet die Leute beim Pendeln und fragt sich, wo wollen die alle hin? Also die Identitätssuche dunkelt mir zentral.
Ja, er ist der Aussenseiter, der beobachtet, könnte man sagen. Gleichzeitig fehlt mir ein bisschen ein Standpunkt. Also, man kann zwar lesen, dass sie vor ein paar Jahren, wo die Minarett-Initiative angenommen worden ist, durchaus sofort Stellung bezogen haben, und zwar hässig. Das ist lobenswert, aber genauso Stellungnahmen, so Positionen fehlen mir da ein bisschen. Also eben, er ist der Beobachter, der schildert, wie er andere sieht, aber wo er steht, das erfahrt man nicht so genau. Und das ist vielleicht die Schwäche von dieser Platte. Es fehlen auch die grossen Themen. Also es ist ja nicht so, dass es in der Schweiz keine grossen Themen gibt, wo man darüber streiten könnte. Aber das findet nicht statt.
Also wie bei der Musik kann man sagen, Ecken und Kanten fehlen. Es hat etwas Gefälliges, aber es ist sehr, sehr schön produziert.
Ja, und da kann man sich natürlich auch fragen, wie weit ist das jetzt der Einfluss vom Übergang vom Hip-Hop in Mainstream, ob da nicht auch die Plattenfirma dahinter ist, die gerne ein Produkt hat, das man möglichst allen kann verkaufen, ohne dass es irgendeinem grossen Anstoss erregt. Also, sie sind weder Mani Matter noch Endo Anaconda noch irgendjemand, der eine Haltung hat, sondern es ist zwar cool, aber es fehlt Position, Stellung.
Jetzt hören wir noch einen Song, der heisst Rock'n'Roll. Da geht es um einen alten Mann, der ist bleiben stehen in der Rock'n'Roll-Zeit.
Ja, das finde ich jetzt eigentlich sehr einen schönen Text auch. Das ist durchaus mit ein bisschen Mitgefühl gesagt. Er probiert zwar noch mitsingen, aber er kennt Lieder nicht mehr so. Und eben, seien wir ehrlich, der Elvis ist schon lange tot. Das da finde ich jetzt, das ist nicht nur cool beobachtet, sondern durchaus, da ist ein bisschen Empathie dabei.
Jedes Mal parat, wenn das Tanzlicht angeht, steht als erstes vor dem Lokal mit seinen roten Schuhen. Weiss ganz genau, wie man es macht, wie man die Damen anlacht und wie man weiterredet an der Bar. Eine Nacht oder gar nicht, doch die neuen Songs kennt er nicht mehr so richtig, doch er bewegt seine Lippen, als ob er überall mitsingt. Rock'n'Roll irgendwie, aber irgendwie eben auch nicht. Rock'n'Roll irgendwie, aber irgendwie eben auch nicht. Rock'n'Roll irgendwie, tanze bis zum Morgenrot. Aber vielleicht ist der Elvis auch gleich schon da. Schau, wie er tanzt, all die Schritte, was heute alle nehmen geht. Ist nicht mehr der Letzte an der Bar. Wenn das Licht angeht, ist er längst zuhause und schläft. Ist ihm das grosse Bett. Dabei wüsste er ganz genau, wie man es macht. Zwischen Rum und Cola und Zigarettenautomat. Tanz oder gar nicht, doch
die neuen Songs kennt er nicht mehr so richtig. Doch er bewegt seine Lippen, als ob er überall mitsingt. Rock'n'Roll irgendwie, aber irgendwie eben auch nicht. Rock'n'Roll irgendwie, aber irgendwie eben auch nicht. Rock'n'Roll irgendwie, tanzen bis zum Morgenrot. Aber vielleicht ist der Elvis auch gleich schon tot. Aber vielleicht ist der Tupac ja gleich schon tot.
Tabu Fantastik und Ballade Rock'n'Roll ab der CD «Hallo Hund». Ja, und das ist es auch schon fast gewesen von der heutigen Schnabelweide. Fast, weil es fehlt noch der Wettbewerb, wo Sie als Hörerinnen und Hörer mitmachen können und einen Schweizer Büchergutschein im Wert von 50 Franken gewinnen. Im letzten Wettbewerb im Oktober haben wir den Pedro Lenz gehört, der über einen legendären Boxkampf zwischen dem Muhammad Ali und dem George Foreman vor 40 Jahren geredet hat. Der Pedro Lenz hat über den eine Geschichte geschrieben. Und wir wollten wissen, wie heisst der legendäre Boxkampf? Die richtige Antwort ist Rumble in the Jungle. Und aus den richtigen Antworten haben wir drei Gewinner rausgezogen. Und das sind Doris Tschofa aus Olten, der Stefan La Franchi aus Zürich und der Peter Bruhin aus Bayweil am See. Herzlichen Glückwunsch. Und für die neue Wettbewerbsfrage gehen wir nochmal zurück zum Hauptthema von unserer heutigen Sendung, nämlich zum Mundartautor Ernst Burren.
Schwierige Zeiten. Viele Kollegen verlieren ihr Geld an der Börse. Die Frauen laufen nicht davon. Im Garten fressen die Schnecken den Salat. Der Liebgott schaut zu und macht, wie es ihnen nichts anging. Dabei weiss er doch genau, das ist nicht irgendjemand, was es so schlecht geht, das sind doch alles Schweizer.
Eines der witzig absurden Gedichte von Ernst Burren, ein älteres das mal, nicht aus dem neuen Buch, noch einmal auf Malediven. Und unsere heutige Wettbewerbsfrage dazu: Welchen Dialekt redet eigentlich der Ernst Burren? Und schreibt er natürlich auch seine Mundartgeschichten und Gedichte. Sie wissen es, dann schreiben Sie die Antwort auf eine Karte und schicken Sie die an SRF Schnabelweit 8042 Zürich. SRF Schnabelweit 8042 Zürich. Oder Sie schicken die Antwort in einer E-Mail an die Adresse mundart@srf.ch. In welchem Dialekt redet und schreibt der Mundartautor Ernst Burren, der heute 70 geworden ist? Das war es von der Schnabelweit. Redaktion Markus Gasser und Christian Schmutz, Musikredaktion Roland Lütti, am Mikrofon Marietta Tomaschett gsi. Und am nächsten Donnerstag wird dann Schnabelweit live aus der Krone zu Giswil gesendet. Es geht um die verschiedenen Obwaldner Dialekte und wir laden hier dafür mehrere Gäste ein. Unter anderem der bekannte Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossard, der selber aus Sarnen im Kanton Obwalden kommt. Heute in der Woche also Schnabelweit am Donnerstagabend live aus Giswil. Thank you. Zeit für Nachrichten. Schön.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.